Anlässlich der Bundespräsidentschaftswahl, die ein für die Beobachtenden doch überraschend klares Ergebnis gezeigt haben, das uns heute schon sagen lässt, dass der neue Bundespräsident der Österreichischen Republik Van der Bellen heißt und der erste Bundespräsident sein wird, der von einer Oppositionspartei, konkreter von den Grünen, gestellt wird. Und das, tja, sehr positiv aufgenommene daran ist, dass er vor allen Dingen gegen den FPÖ-Mann Hofer gewonnen hat und dass damit sozusagen die rechte Partei FPÖ nicht die Präsidentschaft stellt. Erstmal ein Aufatmen, das so weit ging, dass konservative Politikerinnen hier in Deutschland gestern Abend im Fernsehen gesagt haben, oh, ist erstmal alles gut. Und damit gutierten, dass ein grüner Bundespräsident ist und dass quasi den Rechtspopulisten, den Vormarsch der Rechtspopulisten, so würde ich es mal sagen, erstmal aufgehalten oder dass der gebannt ist. Im Konkreten sieht es wohl so aus, dass 300.000 Menschen mehr für Van der Bellen gestimmt haben und damit 10-mal so viele mehr für ihn als bei dem ersten Versuch im Mai. Jetzt könnte man sagen, aha, von Frau von der Leyen nehmend, da ist was gebannt, wir können erstmal aufatmen. Skeptizismus ist angebracht und ich freue mich jetzt an dieser Stelle mit einem Analysten draufblicken zu können und hier vor allen Dingen mal das in den Blick zu nehmen, was das eigentlich gesellschaftlich heißt, was da in Österreich passiert ist in dem vergangenen Jahr, wenn man so möchte. Zusammen mit Dr. Bernhard Weidinger schaue ich auf die Präsidentschaftswahlen. Herr Dr. Weidinger ist Mitarbeiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands in Wien und ich sage schönen guten Morgen nach Wien. Jetzt mal ganz verkürzt und polemisch zugespitzt gefragt für einen Einstieg. Ist jetzt wieder alles gut, wo die Grünen Bundespräsidenten sind?
Da käme natürlich das alte Adorno-Zitat zum Tragen. Die Welt war auch vor 2 Wochen noch nicht in Ordnung und ist es jetzt auch nicht. Aber es ist natürlich für viele Menschen in Österreich eine Erleichterung, dass kein Kandidat der Freiheitlichen Partei diese Position nun einnimmt, zumal ohnehin davon ausgegangen wird, dass die FPÖ einer kommenden Regierung angehören könnte.
Was die Sache ein bisschen komplizierter macht, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer zur Einschätzung ganz kurz, damit wir wissen, worüber wir konkret reden. In der Bundesrepublik Deutschland ist ja der Bundespräsident zwar auch das Staatsoberhaupt, aber mehr so repräsentativ. Welche politische Bedeutung hat denn das Amt in Österreich?
Auch in Österreich sind die Aufgaben traditionellerweise eher repräsentativer Natur. Allerdings würde die Verfassung durchaus gewisse erweiterte Möglichkeiten bieten, also auch im Vergleich zum deutschen Präsidentschaftsamt, die aber gewohnheitsmäßig eher nicht genutzt werden. Hier hat der FPÖ-Kandidat Hofer angekündigt, dass er im Fall seiner Wahl ein aktiverer Bundespräsident sein möchte und sich durchaus umfassender einbringen möchte in die Tagespolitik.
Jetzt habe ich davon gesprochen, dass der Wahlsieg überraschend deutlich für Herrn Van der Bellen ausgefallen ist. Man rechnet so mit 53%, die er wohl bekommen wird, wenn alle Stimmen ausgezählt sind. Das ist jetzt bei 75% fast Wahlbeteiligung bei der Wahl zwar deutlich, aber man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Herr Hofer wenig Stimmen bekommen hat. Wie würden Sie jetzt so insgesamt das Ergebnis werten?
Naja, die Wahrnehmung, dass das jetzt ein unerwartet klarer Erfolg für Van der Bellen sei, liegt natürlich daran, dass es einerseits diesen ersten Anlauf zur Stichwahl gab, der extrem knapp ausfiel mit nur 30.000 Stimmen Differenz. Jetzt sind es rund 300.000, also insofern ist das doch ein deutlicherer Abstand. Aber natürlich hat ein Kandidat einer rechtsextremen Partei wieder an die 50% der Stimmen erhalten. Und schon allein deshalb ist natürlich hier nur wenig Grund zum Aufatmen.
Sie haben ja selbst schon gesagt in Ihrer ersten Antwort, in einer nächsten zu wählenden Regierung könnte die FPÖ beteiligt sein. Das war schon mal so. Und außerdem sind Sie ja in bestimmten Ländern in Österreich mit in der Macht, zum Beispiel Oberösterreich nach den letzten Wahlen und anderen Ländern. Also der politische Einfluss ist sehr stark, der FPÖ, auf die Politik in Österreich. Das heißt also, dass es sozusagen jetzt hier an dem Wahlkampf sich nur etwas festgemacht hat, was schon Realität ist. Was bedeutet denn das für die Perspektive zum Beispiel dieses Bundespräsidenten? Welche Wirkung könnte denn das haben aus Ihrer Sicht, dass er eben, dass der Van der Bellen das wenigstens geschafft hat an der Stelle?
Naja, ich glaube, die Parteien der Mitte wären schlecht beraten, wenn sie dieses Ergebnis jetzt als ein Signal zum Weitermachen deuten würden, weil natürlich ein wesentlicher Faktor der FPÖ-Erfolge insgesamt, aber auch des Erfolges von Hofer, die wirklich weit verbreitete Unzufriedenheit mit der Politik der Bundesregierung, also einer schwarz-roten bzw. rot-schwarzen Koalition, war. Und hier ist nach wie vor der Wunsch nach einer Veränderung ziemlich weit verbreitet. eine gewisse Relevanz, die diese Wahl erlangen kann in Bezug auf die nächste Bundesregierung, ist, dass das ja der Bundespräsident in Österreich, der ist, der den Regierungsbildungsauftrag erteilt. Und da war Van der Bellen einer, der im Wahlkampf jedenfalls gemeint hat, er wird einen Kanzler Strache nicht angeloben. Wobei man sagen muss, in letzter Konsequenz kann der Bundespräsident einen Kanzler nicht verhindern, wenn der eine parlamentarische Mehrheit hinter sich hat.
Wäre ja auch ein eigentlich fragwürdiges Verständnis von demokratischen Entscheidungsprozessen, top-down zu sagen, das kann ich jetzt nicht akzeptieren. Das würde auch eine Bankrotterklärung eigentlich sein für das, was dazugehört, nämlich das Ausfechten und so ein Diskurs, in dem ja eigentlich Positionen auch diskreditiert gehören, wenn sie denn menschenfeindlich sind oder gegen Grundrechte gehen. So kann man, glaube ich, ohne zu weit zu gehen, durchaus politische Ideen der FPÖ auch einschätzen. Die Polarisierung der Gesellschaft, die in Österreich vorhanden ist, wenn fast die Hälfte der Menschen, die zur Wahl gehen, sich für den FPÖ-Kandidaten entscheiden, die andere Hälfte für einen eher demokratischeren Menschen. Wie kann man denn aus Ihrer Sicht im Sinne dieser Bundesdemokratie damit umgehen, anstatt top-down zu sagen, ich werde den Herrn Strache, so es dazu kommt, das möge ja zu verhindern sein, nicht als Kanzler anerkennen?
Also zunächst würde ich sagen, dass man diese Polarisierung vielleicht auch etwas zu überschätzen tendiert. Ich glaube, es ist naheliegend, dass bei einer Wahl, und das gab es in Österreich noch nie zuvor, also bei einer Stichwahl, wo Vertreter jener beiden Parteien zur Wahl stehen, die im parlamentarischen Spektrum am weitesten links und am weitesten rechts stehen, dass es da zu so einem solchen Ergebnis kommt, halte ich für relativ naheliegend, zumal die Mitte sich dann sozusagen aufsplittet und man sich dann die Frage stellt, eben wo tendiere ich dann halt eher hin. Aber natürlich hat das Wahlergebnis auch gezeigt, dass es hier eine Kluft gibt zwischen Leuten, die eher positiv in die Zukunft blicken und Leuten mit eher negativen Zukunftserwartungen. Das war in der ersten Stichwahl ein sehr auffälliger Unterschied zwischen den Van der Bellen und den Hofer-Wählern, was natürlich auch zu tun hat mit dem Bildungshintergrund, mit der Position am Arbeitsmarkt, respektive mit der Klassenposition. Da ist natürlich auf allen Ebenen allerhand zu tun. Und die Bundesregierung wäre gut beraten, sich daran zu machen, das in Angriff zu nehmen.
Wenn wir mal auf die Optionen schauen, jetzt ist ja sozusagen die erste große Überraschung in dem Wahlkampf um die Bundespräsidentschaft gewesen, dass keine Personen aus den beiden großen Volksparteien da gelandet sind. Also weder die Sozialdemokraten noch die Konservativen haben den Kandidaten gestellt. Das war ja schon mal die erste Überraschung. Jetzt ist ein grüner Bundespräsident. Was gibt's denn so in der politischen Landschaft an Bewegungen, das vielleicht, also sozusagen neben FPÖ, ÖVP und, helfen Sie mir mal, die Sozialdemokraten, ich hab's gerade nicht, diese Kraft sozusagen noch ein weiterer Faktor dazukommt, der meinetwegen auch grün heißen könnte oder links?
Also Van der Bellen hat den Wahlkampf ja als unabhängiger Kandidat angetreten oder zumindest diesen Anspruch gestellt. Es war sehr offensichtlich, dass das nur die halbe Wahrheit ist, weil natürlich seine Kampagne ganz wesentlich von den Grünen getragen wurde, sowohl personell als auch finanziell. Aber es zeigt schon, dass er es offensichtlich für notwendig hielt, sich zumindest diesen Unabhängigkeitsanspruch anzueignen, um hier überhaupt eine Chance zu haben. Und genauso wie noch nie zuvor die FPÖ bei einer Wahl einen dermaßen großen Erfolg hatte, war das natürlich auch bei den Grünen nicht der Fall. Beziehungsweise waren die Grünen in ihrer Geschichte, waren nie so nahe an einem solchen Ergebnis dran, wie es die FPÖ immerhin war. Das heißt, die Grünen sollten, glaube ich, aus diesem Ergebnis jetzt nicht den Schluss ziehen, dass ihnen das großen Rückenwind verleihen würde. Es ist bekannt von Nachwahlbefragungen, dass für Leute, die Van der Bellen gewählt haben, für einen sehr beträchtlichen Anteil dieser Leute das wichtigste Motiv war, Hofer zu verhindern. Das heißt, Leute, die normal sozialdemokratisch wählen, Volkspartei wählen, liberal wählen, die haben sich einfach hinter Van der Bellen versammelt, um eben diesen freiheitlichen Bundespräsidenten zu verhindern. Aber man muss gleichzeitig sagen, jenseits der Grünen ist es nicht so, dass hier die Linke viel Morgenluft wittern würde. Also es gibt ein Projekt zum Aufbau einer neuen Linkspartei, das aber noch in den Kinderschuhen steckt. Insofern würde ich meinen, allzu viel kann ich da nicht am Horizont ausmachen.
Dann vielleicht, weil Sie haben es gesagt, viel wesentlicher wird vielleicht in Bezug auf tatsächliche politische Macht in Österreich die Wahl der nächsten Regierung und mit einer hohen Chance, dass da die FPÖ vielleicht sogar den Kanzler stellen könnte mit Strache, würde das, was Sie gerade benannt haben, dass man im Zweifel sich jetzt entschieden hat, Van der Bellen zu wählen, um Hofer nicht möglich zu machen, so eine Motivation für eine Wahl in Bezug auf das Parlament auch ziehen aus Ihrer Sicht?
Da wäre dann immer noch die Frage, was das dann für die Wahlentscheidung heißt. Also Natürlich ist ein Szenario denkbar, wo zum Beispiel SPÖ und FPÖ in den Umfragen eng beieinander liegen und da es einfach gewohnheitsmäßig so ist, dass der Vertreter, die Vertreterin, also der Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin der stärksten Partei den Regierungsbildungsauftrag erhält, dass dann zum Beispiel Leute, die gewohnheitsmäßig Grün wählen, dann sozialdemokratisch wählen, um der SPÖ diesen ersten Platz zu sichern. Sowas ist schon denkbar und ist auch in der Vergangenheit schon vorgekommen. Und ist umso realistischer, je besser es der SPÖ gelingt, die nächste Wahlauseinandersetzung tatsächlich darauf zuzuspitzen. Aber letztlich wird die entscheidende Frage sein, also abgesehen natürlich von der Reihung, wer dann auch bereit ist, in einer etwaigen Koalition den sozusagen den Juniorpartner zu machen. Und das ist das, was aus heutiger Sicht eigentlich die meisten Koalitionsoptionen sehr fragwürdig macht, weil die FPÖ seit über 2 Jahren alle Umfragen anführt. Und meist sogar klar. Und wenn sie tatsächlich bei der nächsten Nationalratswahl als Erste durchs Ziel gehen sollte, wird sich die Frage stellen, ob sich in SPÖ oder ÖVP jemand findet, der bereit wäre, den Vizekanzler oder die Vizekanzlerin unter einem Kanzler Strache zu machen.
Ein Erfolg rechter Parteien, und das ist in ganz Europa so, in Deutschland genauso wie irgendwo anders und in Österreich allerdings mit der langen Geschichte des Erfolges der FPÖ, die ja zeitweise zumindest schon mal ganz stark waren in den 90er Jahren und sehr lange auch die politische Landschaft in Österreich schon prägen, ist ja, dass ihre Politik, die, ich sag jetzt mal etablierten Parteien, wobei das natürlich ein bescheuerter Begriff ist, die großen Parteien, die großen Volksparteien, in gewisser Hinsicht politisch dazu bewegt, ihnen nachzueifern oder aber voraus zu eilen. Den Zaun im Süden Österreichs hat jetzt nicht die FPÖ gebaut, beispielsweise gegen die Flüchtenden. Wie würden Sie diese Art der politischen Verschiebung von Ideen und gerade im Wahlkampf wird das ja wieder wichtig, durch den Einfluss der FPÖ in Österreich einschätzen?
Dieser Einfluss ist sehr beträchtlich und zwar nicht erst seit den letzten Jahren, sondern sogar seit den 90er Jahren, seit der FPÖ-Ära unter Jörg Haider, wo man schon beobachten konnte, dass Haider auch von der Oppositionsposition aus letztlich die Regierung vor sich hergetrieben hat, beide Regierungsparteien nach rechts gerückt sind, nicht zuletzt auch die Sozialdemokratie sich Forderungen der Freiheitlichen zu eigen gemacht hat und sich sogar noch damit gebrüstet hat, dass sie anders als die FPÖ diese Forderungen tatsächlich umsetzen würde, anstatt sie eben nur zu erheben. Es gab damals unter anderem einen Slogan der SPÖ, der hieß Gesetze statt Hetze, was bedeuten sollte, also quasi ja, wir hetzen nicht wie die FPÖ, wir setzen es um. Und auch in den letzten Jahren ist was Ähnliches zu beobachten, gerade im letzten Jahr, also ich meine 2015, aber auch heuer im Zuge dieser ganzen Migrationsthematik, war es immer wieder feststellbar, dass Forderungen, die von der FPÖ erhoben wurden, von den Regierungsparteien zunächst verurteilt wurden oder ignoriert wurden und dann einige Monate später aufgegriffen. Und das ist natürlich auch insofern ein Problem, als das effektiv natürlich auf eine Legitimierung der freiheitlichen Positionen hinausläuft und die FPÖ dann natürlich als die Partei auftreten kann, die es immer schon gewusst hat, ne, und denen die anderen jetzt endlich gefolgt sind, nachdem sie das eingesehen haben.